Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde. Was ich sagen will, ist, dass wir sind alle maßlos glücklich. Glücklich darüber, dass nun eine 14-jährige Arbeit durch Sieg und Erfolg gekrönt worden ist. Wenn ich den heutigen Tag auf den einfachsten Nenner bringen soll, dann möchte ich sagen, es ist ein Triumph der Zähigkeit. Die Zähigkeit der nationalsozialistischen Führung hat diesen Sieg errungen.
Josef Goebbels, Berliner Gauleiter der NSDAP und Reichstagsabgeordneter am Abend des 30. Januar 1933, auf den im Glanz unzähliger Fackeln schimmernden, aus 10.000 Kehlen brüllenden und singenden Lindwurm schauend, der sich zu nächtlicher Stunde durch die Wilhelmstraße wälzte, hin zur Reichskanzlei, in die mittags sein neuer Hausherr eingezogen war, Adolf Hitler. Einige Monate zuvor hatte Goebbels in seinem Tagebuch notiert:
Haben wir die Macht, dann werden wir sie nie wieder aufgeben. Es sei denn, man trägt uns als Leichen aus unseren Ämtern heraus.
So geschah es. Allerdings sollten 12 Jahre und 3 Monate vergehen, bis die Ankündigung des Josef Goebbels wahr wurde, bis man seinen Führer und ihn als Leichen aus dem Bunker der Reichskanzlei hinaustrug. Wem hatte Josef Goebbels zu danken, dass er sich am Abend des 30. Januar 1933 maßlos glücklich nennen konnte? Wer brachte Hitler an die Macht? Da war die Millionenschar der Deutschen, die ihm zujubelten, die ihm bei Wahlen ihre Stimme gaben. 1932 im Juli 13,7 Millionen, mehr als 37% der Abstimmenden im Deutschen Reich. Und gut ein Vierteljahr später, Anfang November 1932, waren es trotz eines für Hitler beunruhigenden Stimmenrückgangs immer noch 11,7 Millionen gewesen, 33%, die ihm und seiner Gefolgschaft die Regierungsverantwortung übertragen wollten. Aber eine Mehrheit der Deutschen hatte er, solange die Wahlen noch frei und demokratisch waren, zu keiner Zeit für sich gewinnen können. Und als nach dem Urnengang vom November 32 der Eindruck weit verbreitet war, die Partei Hitlers, die NSDAP, habe den Gipfelpunkt ihres Aufstiegs in der Wählergunst überschritten, sie sei von Verlusten und Verfall bedroht, da hatte die Partei noch einmal alle ihre demagogischen Verführungskünste auf das kleinste der deutschen Länder, auf den Zwergstaat Lippe mit gerade 100.000 Wählern, einwirken lassen. Und dort, trotz größter agitatorischer Anstrengung, nur 40% der abgegebenen Stimmen für sich mobilisieren können. Nein, die Mehrheit der Deutschen wollte eine Kanzlerschaft des Adolf Hitler zu diesem Zeitpunkt, im Januar 1933, nicht. Aber diese Mehrheit war zersplittert und zerstritten und durch eine schwere Wirtschafts- und Gesellschaftskrise demoralisiert. Sie, die nicht-narzisstische Mehrheit, war entweder unfähig oder unwillig, den Weimarer Staat, die erste Republik der Deutschen, zu verteidigen. Geradezu unbegreiflich die Torheit der Kommunisten, die ihren Anhängern einredeten, ein Hitler als Kanzler werde bald abwirtschaften. Dann stünden der proletarischen Revolution, dem Aufbruch Sowjetdeutschlands, weder die bürgerliche Demokratie noch der Faschismus im Wege. Erstmal aber müsse man die Sozialdemokraten, die vermeintlichen Sozialfaschisten, bekämpfen und ausschalten. SPD, Zentrum, kleinere demokratische Mittelparteien, sie alle kleinmütig, resignierend, nicht mehr imstande, zur Verteidigung republikanischer Freiheiten ein Bündnis zu schmieden. Die Sozialdemokraten erstarrt und fast gelähmt, nachdem sie am 20. Juli 1932 ihre letzte wichtige Bastion, ihren Anteil an der Regierungsmacht in Preußen, eingebüßt hatten. Das katholische Zentrum, nach Chancen spähend, wie es sich mit der NSDAP Hitlers auf halbwegs erträgliche Weise arrangieren konnte. Die schmalbrüstigen Liberalen von den Wählern verlassen und vergessen. An der Spitze des Weimarer Staates ein 85-jähriger Reichspräsident, Paul von Hindenburg, seines Amtes längst überdrüssig, aber durch die für Notstände und Notfälle gedachten Normen der Weimarer Verfassung, namentlich durch den Artikel 48, mit Diktatorialgewalt ausgestattet. Er tat, was das Parlament, der Reichstag, seit 1930 nicht mehr tun wollte und zuletzt auch nicht mehr tun konnte, er berief und entließ die Regierungschefs, die Präsidialkabinette. Hindenburg mochte diesen Hitler nicht. Als er ihn zum ersten Mal empfangen hatte, im Oktober 1931, spottete man im Präsidentenpalais und in den Ministerialkanzleien anschließend, Hindenburg glaube, Dieser Hitler tauge bestenfalls zum Postminister, aber nicht zum Kanzler. Und überliefert ist, wie der Reichspräsident noch am 26. Januar 1933 zwei führende Reichswehroffiziere am Ende eines vertraulichen Gesprächs ungnädig beschied.
Sie werden mir doch nicht zutrauen, meine Herren, dass ich diesen österreichischen Gefreiten zum Reichskanzler mache.
Vier Tage später machte er ihn zum Kanzler.
Hitler hat die Macht nicht ergriffen. Er ist durch Hintertreppenintrigen in sein Amt geschoben worden,
schrieb der englische Historiker Alan Bullock in seiner Hitlerbiografie. Das Wort von der Hintertreppe bedarf der Korrektur. Die Männer, die den Reichspräsidenten bedrängten und schließlich überredeten, Hitler zum Kanzler zu machen, sie benutzten im Allgemeinen nicht die Hintertreppe, sie kamen in der Regel durch den Haupteingang ins Präsidentenpalais. Es waren Männer mit konservativ-nationalistischer Gesinnung, allen voran der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen, der Vorsitzende der Deutschnationalen Partei, Alfred Hugenberg, ein paar ostpreußische Großgrundbesitzer, Gutsnachbarn des Herrn von Hindenburg, einige Militärs, die sich von einem Kabinett Hitler-Papen die Stärkung deutscher Wehrkraft versprachen, und Industrielle, denen es gefiel, dass der Führer der NSDAP mit den marxistischen Parteien aufzuräumen versprach.